Hallo, mein Name ist Michael Leitner. Ich bin heute zu Gast bei Jörg Bergstedt. Hallo Jörg.
Hi.
Jörg ist einer der fundiertesten und am besten recherchierendsten Gentechnikkritiker, zumindest meiner Meinung nach. Und er ist gerade auf Knasturlaub. Hallo Jörg, sag mal, erzähl doch mal, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass man dich eingeknastet hat?
Das ist schon ein Weilchen her. Ich hatte mal die Dreistigkeit, ein Versuchsfeld der Universität Gießen, was die angelegt haben, wozu ich auch sehr intensiv recherchiert hatte, was die da eigentlich machen, dann herausgefunden hatte, dass die sowohl den Förderantrag wie auch den Genehmigungsantrag gefälscht hatten und was ganz anderes forschen oder so etwas. Und nachdem das da so hingekloppt wurde, ohne große Bürgerbeteiligung und dass man eigentlich so über die Köpfe der Leute hinweg, haben wir dann gesagt, also wer so ein Feld dahin haut, bekommt von uns auch die Antwort, wir kündigen an, wir werden das an dem und dem Tag wieder wegmachen. Dann haben sich natürlich alle unglaublich aufgeregt, haben da ihre Polizei hingestellt und so weiter. Und faszinierenderweise zum angekündigten Zeitpunkt gelangen 4 Leute auf die Fläche und machen das Feld kaputt. Und das fanden die jetzt gar nicht mal so schlimm, sondern nutzten vor allen Dingen die Gelegenheit, mich aus dem Verkehr zu ziehen. Denn wir waren zu 4 da drauf, haben alle 4 das Gleiche gemacht. Gegen 2 wurde wegen Geringfügigkeit eingestellt und ich kam 6 Monate hinter Gitter.
Das klingt ja so ein bisschen danach, als wenn man dich aus dem Verkehr ziehen wollte. Weil wenn 2 Leute nicht eingeknastet werden, aber du, das hört sich ein bisschen merkwürdig an.
Das ist wohl auch ganz offensichtlich der Fall gewesen, wobei das wohl nicht nur daran liegt, wie ich auch hinter den Kulissen der Gentechnik recherchiere. Also dass ich ja nicht nur ein Aktivist bin, ich mag auch diese Verbindung ja sehr gern. Es gibt auch viele, die nur im wissenschaftlichen Bereich rummachen. Das wäre mir zu langweilig, ich will schon auch gegen die Felder vorgehen oder in anderen Bereichen, wo ich politisch aktiv bin. Aber ich glaube, es kam noch was anderes hinzu. Ich habe halt auch sehr viel, also das größte Projekt, was ich davor hatte, war eine Recherche, wie Polizei und Justiz arbeiten und fälschen und lügen und Beweise erfinden und sowas. Und das hatte ich halt im Raum Gießen gemacht. Habe mich damals unglaublich mit dem Innenminister, der aus Gießen, der ist jetzt Ministerpräsident in Hessen, angelegt. Und
der smarte Herr Bouffier.
Das ist der Volker Bouffier, ja. Und mit dem hatte ich wirklich ziemlich viel Auseinandersetzung und die hat mehrfach versucht, mich hinter Gitter zu bringen. Da gibt's spektakuläre Fälle auch, wo die dann irgendwelche Sachen sich ausgedacht haben. Und genau in diese Phase hinein, wo sie da mehrfach gescheitert waren, mich hinter Gitter zu bringen, kommt diese Feldbefreiung. Und es ist ein ziemlich offenes Geheimnis, dass sie das dann ausgenutzt haben und sagen, das andere kriegen wir alles nicht hin, dann machen wir da mal eine richtig fette Strafe raus. Ich bin mir sogar nicht einmal sicher, ob das nicht auch der Grund ist, warum wir trotz Ankündigung und Polizeipräsenz auf das Feld gelassen wurden, dass hier die Innenpolitik, die Forschungspolitik geopfert hat, um mich mal wegzukriegen.
Was ist dir am Thema Gentechnik eigentlich so wichtig, dass du da so viel Zeit hinein investierst? Du hast jetzt gerade frisch ein Buch zum Thema veröffentlicht, was ich in Teilen schon gelesen habe, was ich allen Leuten eigentlich nur empfehlen kann, weil du eigentlich sehr journalistisch vorgehst. Du stellst die einzelnen Protagonisten vor, weißt genau nach, welche Verflechtungen da existieren. Aber fangen wir erstmal etwas abstrakter an. Was ist dir am Thema Gentechnik eigentlich so wichtig, dass du so viel Zeit und Power da reinsteckst?
Ich mache mal die Kurve über das, was mir nicht so wichtig ist wie den meisten, mit denen ich zusammenkämpfe. Bei Gentechnik wird meistens ja über Risiken und Gesundheitsaspekte und so etwas diskutiert, was ich nicht unwichtig finde. Was für mich allerdings nicht das prickelndste Thema daran ist, zumal das ziemlich gefährlich sein kann, wenn man sagt, das könnte doch gefährlich sein, weil dann just diejenigen, die ganzen Versuche machen, immer wieder kommen und sagen, ja, dann müssen wir es ja noch umso besser untersuchen. Und man schießt sich damit ein bisschen ins Knie selber. Mich interessiert mehr, und das ist auch bei anderen Themen so, mich interessiert der Herrschaftsaspekt. Wie kann mit einer neuen Technologie, insbesondere in der Art, wie sie angewendet wird, Macht ausgebaut werden? Und das ist bei Gentechnik in der Tat ziemlich eindeutig. Ich würde mich ja noch nicht mal als prinzipiellen Gegner solcher Techniken bezeichnen, aber das, was die da machen, ist momentan Landwirtinnen und Landwirte in Abhängigkeit bringen, Sachen einfach gentechnische Veränderungen zu machen, um es patentieren zu können, das ist teilweise Selbstzweck, um Knebelverträge zu machen, dass man bestimmte Spritzmittel dann damit verkaufen kann und so weiter. Also dieses Machtpotenzial, was da drin steht, das finde ich ziemlich verheerend. Unter den jetzigen gesellschaftlichen und vor allen Dingen wirtschaftlichen Verhältnissen wird mit dieser Technik richtig viel Scheiße erfunden.
Einerseits schreibst du in deinem Buch, findest du Dokumentationen wie den Film über Monsanto mit Gift und Gen gut gemacht und auch wichtig. Andererseits stört es dich, schreibst du in deinem Buch, dass dadurch, dass sich alles auf Monsanto als den ultimativen Bösewicht konzentriert, die Aufmerksamkeit so ein bisschen von dem abgelenkt wird, was in Deutschland passiert. Was passiert denn eigentlich in Deutschland? Was sind so die Unterschiede? Monsanto auf der einen Seite, Gentechnikgesellschaften in Deutschland auf der anderen Seite.
Eigentlich ist es ja ziemlich ähnlich. Also zunächst einmal, es geht nicht darum, was in Deutschland passiert, weil Monsanto ist ja auch in Deutschland aktiv, sondern was deutsche Firmen machen. Das ist mein Thema. Und das geht in der Tat unter. Also alles regt sich auf über Monsanto. Ich habe das auch vielfach erlebt. Ich besetze ein Feld, mache eine Aktion, Leute klatschen Beifall und sagen, super, dass hier was gegen Monsanto gemacht wird. Und ich sage immer, Monsanto hat mit diesem Feld hier nun gar nichts zu tun. Also das ist wirklich ein sehr, sehr starker Schwerpunkt. Und dann gab es diese Geschichte von der Marie-Monique Robin, ja, dieser Film und das Buch über Monsanto. Und ich guckte mir das an und sagte, das ist in Deutschland so nicht anders. Die hat ja auch diese ganze Verflechtung mit der FDA, mit den ganzen amerikanischen US-amerikanischen Behörden halt aufgezeigt. Und ich dachte mir, das muss in Deutschland nochmal wiederholt werden. Und das ist im Grunde das, was ich gemacht habe, dass ich jetzt die deutschen Behörden mir angeguckt habe. Die deutschen Firmen, wie die mit denen, also auch Monsanto ist mit denen verflochten, habe ich mir vor allen Dingen BASF, Bayer, KWS angeguckt und die vielen Kleinstfirmen, unter deren Deckmantel ja die meisten Felder laufen, habe ich mir angeguckt, wer steckt dahinter, wer ist da mit wem verflochten, wie ist das mit den Forschungen, Universitäten, die spielen eine wesentliche Rolle. Von so Kleinigkeiten fängt das ja an, wenn die einen Antrag stellen müssen, die keine Genehmigungsgebühren bezahlen. Da lässt sich natürlich ein Konzern nicht lumpen und lässt halt über Unis seine Anträge stellen und so weiter. Da kann man also bis ins Detail ganz viele so Verfilzungen und Verflechtungen nachweisen. Und das war das Ding, was ich gemacht habe, weil mit Monsanto haben die ja nicht nur auf den US-amerikanischen Konzern geschimpft, sondern auch immer so die deutsche Geschichte damit ein bisschen in Wohlgefallen aufgelöst. Und dafür gibt es keinen Grund.
Fangen wir mal mit dem Stichwort Burson Marsteller an. Erzähl uns doch einfach mal, was ist das für eine Firma und was hat die gemacht?
Das ist einfach erstmal eine PR- und Kommunikationsfirma, sowas gibt's ja am laufenden Band. Die beraten also diejenigen, die wollen, in der Gesellschaft eine bestimmte Position durchzudrücken. Und so haben die halt, das ist jetzt 14 Jahre her, halt mal die ganzen Konzerne der Biotechnologie beraten, wie man dieses gentechnisch kritische Europa erobern kann. Und dann haben sie zusammengesessen, das kann man halt lesen, nachlesen, was die da so sich ausgedacht haben. Man kann jetzt nicht nachlesen, ob es ein Funktionär von Börsenmarsteller war oder da ein BASFler rumsaß, der das dann vorgeschlagen hat. Man kennt das Ergebnis nur dieser Beratung. Und das ist schon ganz beachtlich, weil die da wirklich auch so gesagt haben, ja, Europa ist gentechnisch kritisch, muss man ein bisschen vorsichtig sein. Und deswegen zeigt euch mal nicht so, da kommt zum Beispiel dieser Vorschlag her, man soll so kleine Firmen vorschicken, ist in Deutschland ja auch gemacht worden, so Begriffe wie Biotechfarm, Agrobiotechnikum, Biovativ, Bio-Okay, da gibt's so lauter ganz kleine Firmchen, die machen dann die Versuche, dahinter stehen immer die großen Konzerne, dann steht da zum Beispiel drin im Papier, ich finde das schon ganz faszinierend, lobt nicht so häufig die Behörden, weil sonst merkt man, dass wir mit denen so verfilzt sind. Also das steht da richtig so im Klartext, wie unterwandern wir diese gesamten Strukturen und nehmen die für uns ein, weil die eben wussten, dass im Hurra-Stil Europa zu erobern da nicht mehr funktionierte.
Gutes Marketing von Produkten, die einerseits teuer, auf der anderen Seite nutzlos oder sogar giftig sind und die eigentlich keiner haben will, funktioniert ja nur durch eine, sagen wir es mal, Dreifaltigkeit zwischen Politik, Industrie und Forschung und Gerichtsbarkeit. Das haben wir jetzt eigentlich ein Quadrat fast. Gehen wir doch mal auf die Firma Bio-Okay. Wie bist du auf die Firma Bio-Okay gestoßen und was steckt da für einen Komplex dahinter?
Also Bio-Okay, also man stößt auf diese kleinen Firmen, wenn man sich die konkreten Felder anguckt. Und Bio-Okay fand ich deshalb nochmal besonders interessant, weil es ein Zusammenschluss mehrerer kleiner Firmen ist. Also da ist es erstmal so meines Erachtens der einzige. Es gibt natürlich immer so Netzwerke, aber das ist richtig eine Firma wieder selber, in der andere Firmen sind. Und die Bio-Okay ist vor allen Dingen der ganze Bereich, der so im Rostocker Raum unterwegs ist. Das ist ja einer der beiden, neben Sachsen-Anhalt, einer der beiden großen Agrogentechnikzentren in Deutschland. Und im Bio-Okay sind verschiedenste andere, unter anderem wieder diese Firma Biovativ, die ist halt die Firma, die die meisten Versuche in Deutschland durchführt. Und ein näherer Blick auf dieses Bio-Okay warf dann ziemlich schnell ein seltsames Bild auf, nämlich, dass da steht zwar eine lange Liste von Firmen oder sonst was, wenn man näher hinterguckt, reduziert sich das sehr, sehr schnell, also ungenau beschrieben eigentlich auf eine Person, die sowohl die Geschäftsführerin von Bio-Okay ist, wie auch die Geschäftsführerin von Biovativ, wie auch die Geschäftsführerin der Biotech-Farm, also in Sachsen-Anhalt spielt die inzwischen auch mit. Also das ist eine Person, die quasi so die ganzen Geldgeschichten von den ganzen wesentlichen Kleinfirmen im Gentechnikbereich in Deutschland regelt. Und das fand ich natürlich schon ziemlich interessant, das aufzudecken, wie klein, wie intensiv verflochten das eigentlich alles ist, dass alles über die gleichen Personen abgewickelt wird.
Wir haben in Deutschland ja eigentlich eine ganze Menge Ämter, die sich damit befassen oder damit befassen sollten, die eigentlich guten Gesetze zum Schutz, diese Gesetze zum Schutz des Bürgers, zum Schutze der Gesundheit umzusetzen. Wie werden diese Ämter unterwandert?
Also eigentlich ist es, glaube ich, noch schlimmer, da muss man nichts unterwandern. Sie sind von Anfang an ausschließlich mit Agrogentechnik-Leuten, Befürwortern besetzt gewesen. Also wir haben die zentrale Behörde in Deutschland, das ist das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Es ist ja auch mal wichtig, da zu erwähnen, dass es zum Verbraucherschutzministerium gehört. Das ist eine Behörde, die genehmigt diese ganzen Felder, die hat eine 100%-Quote, damit geben sie auch an. Sie haben noch nie irgendetwas abgelehnt. Das ist nicht unbedeutend, sich klar zu machen, unter wessen Amtszeit die immer so gewirkt haben. Sie haben also nicht, da hat es auch nie eine Pause gegeben. Sie haben immer alles durchgewunken, egal ob die Verbraucherschutzministerinnen und Minister Aigner, Seehofer oder Künast gehießen haben. Also die haben das immer gedeckt, dass alles in Deutschland durchgewunken wird. Dann gibt es insbesondere in diesem Verbraucherschutzministerium noch eine Reihe von weiteren Ämtern, Fachbehörden, wie zum Beispiel das Julius-Kühn-Institut, das Heinrich-von-Thünen-Institut, die halt in diesem Bereich selber auch Versuche anlegen. Auch hier muss man ganz klar darauf hinweisen, egal wer deren Chef oder Chefin waren auf Ministerposten, die haben immer Genfelder angelegt. Also auch unter Renate Künast wurde von ihrem Ministerium aus selber Genfelder angelegt. Da gibt es überhaupt keine Bruchpunkte. Daran sieht man natürlich einerseits die Macht dieser Apparate, man sieht allerdings auch die Interessenslosigkeit von Koryphäen in der Politik an realen Veränderungen. Ja, und rundherum gibt es jetzt noch eine ganze Wolken von Beratungsgremien, da wird es eigentlich noch interessanter, wenn man die entscheidende Beratungsgremium, Zentrale Kommission für biologische Sicherheit, da wird dann immer darüber abgestimmt, ob diese Versuche gefährlich sind oder nicht gefährlich sind. Das soll untersucht werden, in Wirklichkeit sitzen aber die Versuchsleiter einfach selber drin und stimmen über ihre eigenen Versuche ab. Wir haben mal sogar nachgewiesen, dass die Versuchsleiter eines konkreten Versuches selber über ihren Versuch abgestimmt haben. Das ist natürlich absurd ohne Ende, aber das Ganze wird dann trotzdem so hingestellt, als wäre das alles rechtlich ganz abgesichert und alles ganz legal abgelaufen, alles genau geprüft worden. Und in Wirklichkeit ist das ein einziger, eine Hand wäscht die andere Nummer.
Du kritisierst in deinem Buch auch sehr stark die in Deutschland massiv stattfindende Sicherheitsforschung. Was hast du gegen Sicherheitsforschung? Weil es klingt doch eigentlich erstmal toll. Da wird geforscht, ob gentechnische Produkte auch sicher sind. Was hast du dagegen?
Also einmal habe ich was Allgemeines und dann was Spezielles dagegen. Das Allgemeine ist, dass bereits Sicherheitsforschung nicht was Gutes ist. Ich übertrage das jetzt mal. Wenn man eine Forschung betreibt, dass der Castor sicherer wird, würde niemand auf die Idee kommen, dass das eine atomkritische Forschung ist. Wenn man untersuchen würde, dass die Raketen, die panzerbrechende Munition der Bundeswehr besser wird und nicht so viele Menschen dabei kaputt gehen, wenn man so einen Panzer knackt, würde keiner auf die Idee kommen, dass es sich dabei um eine friedensschaffende Maßnahme handelt. Aber die Sicherheitsforschung der Gentechnik, die soll gentechnisch kritisch sein, das ist absurd, sondern das ist Produktforschung. Man muss bei jedem Produkt auch herausfinden, welche Nachteile das hat, weil sonst hat man auch nebenbei erhebliche Haftpflichtprobleme. Also die Sicherheitsforschung gehört immer zur Produktentwicklung. Das ist die allgemeine Kritik. Die spezielle ist die Sicherheit. Für Sicherheitsforschung kriegt man hier in Deutschland sehr, sehr viele Staatsmittel. Mit der Folge, dass alle möglichen Felder, die auch gar nichts mit Sicherheitsforschung zu tun haben, zu Sicherheitsforschungsfeldern umgefälscht werden. Das sind die richtig gefälschten Anträge. Und zwar ist das die überwältigende Zahl. Bei der überwältigenden Zahl der Sicherheitsforschungsfelder in Deutschland wird überhaupt nicht zur Sicherheit geforscht, sondern irgendwas ganz anderes. Ich habe auch mal mit dem Abteilungsleiter aus dem Bundesforschungsministerium, das wird vom BMBF, also Annette Schavan, finanziert, dieses Programm. Ich habe mit denen geredet, ob sie sich jemals angeguckt haben, was mit ihren Geldern eigentlich gemacht wird. Und die Antwort war von dem Abteilungsleiter, sie hätten keinerlei Anlass dafür, deutschen Forschern in irgendeiner Weise zu misstrauen und deshalb hätten sie doch nie nachgeguckt, was mit ihren Geldern gemacht wird. Das Geld hätte ich auch gern mal. Ja.